1. September 1939. Der Kriegsausbruch. Früh um 4.45 Uhr tritt die Wehrmacht ohne Kriegserklärung zum Angriff gegen Polen an. General Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, rät Hitler, den Krieg an Polen zu erklären, doch dieser lehnt das ab. Die Gründe für diesen Schritt könnten operativer oder politischer Natur sein. Der operative könnte im Überraschungsmoment liegen. Da die polnischen Streitkräfte bereits voll mobilisiert und aufmarschiert waren, dürfte dies nicht der ausschlaggebende Punkt in Hitlers Überlegung gewesen sein. Wahrscheinlicher ist ein politischer Aspekt. 1914 hatte Deutschland, nachdem zuvor Russland, Frankreich und England ihre Heere und Flotten mobil gemacht hatten, als erstes Land den Krieg erklärt. Das ist später in Versailles als Beweis für die deutsche Kriegsschuld gewertet worden. Das geschlagene Deutsche Reich hatte 1919 für diese traditionelle und völkerrechtlich korrekte Handlungsweise einen hohen Preis bezahlen müssen. Möglicherweise wollte Hitler eine Wiederholung dieses Vorgangs von vornherein durch den Verzicht auf eine formelle Kriegserklärung ausschließen. Hitlers Vorgehen ist nichts Außergewöhnliches. Kriegserklärungen sind im 20. Jahrhundert nicht mehr die allgemeine Regel bei militärischen Auseinandersetzungen. Japan eröffnete 1904 den russisch-japanischen Krieg ohne eine Kriegserklärung. Polen tat das Gleiche 1920 gegenüber der Sowjetunion. Die USA begannen den Vietnamkrieg ebenso ohne Kriegserklärung wie die NATO-Staaten ihre Luftangriffe gegen Jugoslawien. Doch zurück in den September des Jahres 1939. Am 3. September folgen England und Frankreich ihrer Bündnispflicht und erklären Deutschland den Krieg. Fast das gesamte Commonwealth und einige der französischen Kolonien schließen sich an. Chamberlain hat damit seinen Plan umgesetzt. Die Auseinandersetzung um die Stadt Danzig, den Korridor und die Menschenrechte der deutschen Minderheit in Polen hat sich binnen zweier Tage zu einem Weltkrieg entwickelt. Der Krieg in Polen trifft von Beginn an auch die Zivilbevölkerung. Einerseits können die deutschen Truppen nicht immer verhindern, dass die im Kampfgebiet lebende polnische Bevölkerung bei den Gefechten in Mitleidenschaft gezogen wird. So kommt es schon am ersten Kriegstag bei einem deutschen Luftangriff gegen eine polnische Division infolge schlechter Sicht zu Bombenfehlabwürfen, bei denen etwa 1200 unschuldige polnische Zivilpersonen den Tod finden. Andererseits macht die polnische Bevölkerung zum Teil unter Mithilfe des Militärs von Kriegsbeginn an Jagd auf Deutsche, die noch in Polen leben. In einer Welle von Hausdurchsuchungen, Plünderungen, Verhaftungen, Vertreibungen, Misshandlungen, Vergewaltigungen und Ermordungen verlieren über 5000 polnische Staatsbürger mit deutscher Muttersprache ihr Leben. Das größte Blutbad mit etwa 1000 Ermordeten findet am 3. Kriegstag in der Stadt Bromberg statt. Die Auseinandersetzungen eskalieren, als polnische Heckenschützen nach Abzug der regulären polnischen Truppen einen Partisanenkampf gegen deutsche Truppen beginnen. Dies führt zu Reaktionen des deutschen Militärs und zu drakonischen Maßnahmen gegen die polnische Bevölkerung. Am 4. September beginnt der Krieg auch im Westen. Englands Luftwaffe greift mit 16 Bombern deutsche Schiffe an, die auf Reede vor Cuxhaven, Wilhelmshaven und Brunsbüttel liegen. Einen Tag später beginnen die deutsche U-Boot-Waffe und die Royal Navy ihren Krieg auf dem Atlantik. Beide versenken an diesem Tag die ersten Handelsschiffe ihrer Gegner. Am 6. September ergeht auf deutscher Seite die Weisung, französische Handelsschiffe weder zu beschießen noch zu kontrollieren. Die Reichsregierung macht noch immer den Versuch, Frankreich aus den Kriegshandlungen herauszuhalten. Am 10. September verletzt England mit dem Überflug von Bombern über Belgien die Neutralität des kleinen Landes. Möglicherweise steht dahinter der Versuch, diesen bislang noch neutralen Staat in den Krieg hineinzuziehen. Ab dem 12. September landen britische Soldaten auf dem Kontinent und verstärken die französischen Truppen. Mit diesem Schritt erfüllt England seine Garantien gegenüber Polen, ohne Polen damit im geringsten zu entlasten. Frankreich zeigt seine Bündnistreue, indem es im Westen 80 Divisionen zwischen Schweiz und Nordsee aufmarschieren lässt. Eine gewaltige Streitmacht, der zunächst nur 11 deutsche Divisionen gegenüberstehen. Doch ein Großangriff der Franzosen, der den Polen Entlastung hätte bringen können, bleibt aus. In Polen rückt währenddessen die deutsche Wehrmacht blitzartig vor. Am 5. September befiehlt das polnische Oberkommando der in Nordwestpolen eingesetzten Armee Rudnicki, vor den deutschen Truppen auszuweichen, alle Nahrungsmittel im aufgegebenen Landstrich zu vernichten und dem Feind nur verödetes, zerstörtes Land zurückzulassen. Zum ersten Mal im Zweiten Weltkrieg wird das Prinzip der verbrannten Erde angewendet. Am 6. September berichtet die polnische Tageszeitung Express Porany, die französische Armee sei ins Rheinland einmarschiert und die polnische Luftwaffe bombardiere Berlin. Papier ist geduldig. Nur 3 Tage später hat die Wehrmacht ganz Westpolen bis zur Linie Narew-Warschau-Bug genommen. Am 13. September titelt Express Porany mit der Schlagzeile »Deutsche Offensive in Polen zusammengebrochen«. Am 16. September bläst der Daily Express aus London ins gleiche Horn, als er meldet, Saint-Louis sei von französischen Truppen eingeschlossen. Redakteursfantasien. In Wahrheit setzt sich die polnische Regierung samt Präsident Moschitzki und Oberbefehlshaber Rycz Smigli am 17. September nach Rumänien ab und die Rote Armee der Sowjetunion tritt ebenfalls ohne Kriegserklärung von Osten her zum Angriff gegen Polen an. Die sowjetische Regierung erklärt ihr Handeln vor den ausländischen Regierungen mit folgender Begründung.
Der polnische Staat hat aufgehört zu existieren und die Sowjetunion musste daher die auf polnischem Gebiet lebenden Ukrainer und Weißrussen unter ihren Schutz nehmen.
Eine glatte Lüge. Der sowjetische Außenminister Molotow hat sich für diese Erklärung schon Tage zuvor bei seinen deutschen Vertragspartnern entschuldigt und gebeten, dass man über diesen Strohhalm nicht stolpern möge. In einem Telegramm des deutschen Botschafters aus Moskau heißt es dazu wörtlich:
Sowjetregierung sehe für eine andere Motivierung leider keine Möglichkeit, da die Sowjetunion sich bisher um die Lage ihrer Minderheiten in Polen nicht bekümmert habe und ihr jetziges Eingreifen nach außen hin irgendwie begründen müsse.
Nur einen Tag später, am 18. September, hatte die Wehrmacht ganz Polen westlich der Kursonlinie bis auf die Hauptstadt Warschau eingenommen. Am 19. September reagieren die französische und die britische Regierung auf die Kriegsbeteiligung der Sowjets und fordern die russische Regierung auf, die Truppen aus Polen wieder abzuziehen. Wenn das unterbleibe, so droht man aus Paris und London, folge automatisch eine Kriegserklärung. Es blieb bei dieser Drohung. 4 Wochen später nehmen Briten und Franzosen im Geheimen Verbindung zu den Russen auf, um sie doch noch zum Krieg gegen Deutschland auf ihre Seite zu ziehen. Am 29. September fällt Warschau. Polen hat den Krieg verloren. Paris und London, auf deren militärische Hilfe die polnische Regierung bei ihrer starren Haltung gegenüber Deutschland gesetzt hatte, haben dem Untergang aus sicherer Entfernung zugeschaut. Auch die nun folgenden Angebote Hitlers, das besetzte Polen zu räumen, nur Danzig und den Korridor bei Deutschland zu belassen und die kriegerischen Auseinandersetzungen durch einen deutsch-englischen Vertrag zu beenden, werden von Paris und London zurückgewiesen. Das Ziel Englands und Frankreichs ist nicht mehr die Rettung Polens, sondern ausschließlich die Zerschlagung Deutschlands.